Vielen Dank. Ja, wir predigen ja eine Fortsetzungsgeschichte. Und wer weiß, wo wir uns in der Geschichte jetzt räumlich befinden? Also an welchem Ort hat die letzte Predigt aufgehört? Jerusalem. Sehr gut. Genau. Und wir befinden uns gedanklich in Jerusalem. Ja, da gab es auch frische Luft. Das ist gut, wenn wir da ein bisschen Zufuhr bekommen. Danke. Und heute ist anders als in den meisten Predigten von mir. Ich habe nicht den ganzen Text vorne zu sehen. Ja, das heißt, jetzt gleich wird Sabine uns den ganzen langen Text vorlesen. Und ihr müsst das tun, was Michael gerade gebetet hat. Herz, Ohren, Sinne auf Empfang, weil nachher werde ich das nur noch versuchen zu bündeln, damit die Predigt nicht so lang wird, wie Paulus das manchmal getan hat. Danke, Sabine.
Ja, heute haben wir schon ein paar Mal das Wort Geduld gehört und nachdem der Text heute so lange ist, bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Als wir dann in Jerusalem angekommen waren, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Gleich am nächsten Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus, wo sich auch alle Ältesten der Gemeinde einfanden. Paulus begrüßte die Versammelten und berichtete dann ausführlich, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer priesen Gott dafür. Dann aber sagten sie zu ihm: Du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Zehntausende zum Glauben gekommen sind und alle halten sich nach wie vor streng an das Gesetz. Nun hat man ihnen über dich erzählt, du würdest den Juden im Ausland Abfall vom Gesetz des Mose predigen. Du würdest sie auffordern, ihre Kinder nicht mehr zu beschneiden und sich überhaupt nicht länger an unsere Bräuche zu halten. Was können wir dagegen tun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. Wir raten dir nun Folgendes. Bei uns sind vier Männer, die ein Gelübde einlösen müssen. Kümmere dich um sie, unterzieh dich mit ihnen der Reinigung und übernimm die Kosten, damit sie sich das Haar schneiden lassen und die Opfer bringen können. Dann werden alle erkennen, dass die Berichte über dich falsch sind und du sehr wohl zum Gesetz stehst und es befolgst. Und was die Nichtjuden betrifft, die zum Glauben gekommen sind, haben wir ja bereits entschieden und ihnen schriftlich mitgeteilt, kein Fleisch von Götzenopfern zu essen, kein Blut zu genießen und kein Fleisch, das nicht richtig ausgeblutet ist. Hüten sollten sie sich vor jeder sexuellen Unmoral. Da nahm Paulus die Männer zu sich und vollzog am nächsten Tag das Reinigungsritual. Dann ging er in den Tempel und meldete den Priestern, wann die Frist für die Reinigung abgelaufen sein würde, damit dann für jeden von ihnen das vorgeschriebene Opfer dargebracht werden könnte. Die 7 Tage waren schon fast vorüber, da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asia im Tempel gesehen. Die packten ihn und hetzten das Volk auf, indem sie schrien: Männer von Israel, helft uns, das ist der Verräter, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk hetzt, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hier. Jetzt hat er sogar Nichtjuden in den Tempel mitgebracht und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten ihn nämlich vorher in der Stadt zusammen mit Trophimus aus Ephesus gesehen und angenommen, Paulus hätte ihn mit in den Tempel gebracht. Bald war die ganze Stadt auf den Beinen. Von allen Seiten strömten die Leute zusammen. Sie packten Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Tempelhof. Sobald er draußen war, wurden die Tore geschlossen. Die Menge schlug auf ihn ein und war schon dabei, ihn umzubringen. Da wurde dem Kommandanten der römischen Garnison gemeldet: Ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Sofort rief der Kommandant einen Trupp Soldaten und einige Offiziere herbei und rannte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten sahen, ließen sie von Paulus ab. Der Kommandant bahnte sich einen Weg zu Paulus, nahm ihn fest und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Dann wollte er von den Umstehenden wissen, wer der Mann sei und was er getan habe. Doch der Tumult war so groß, dass er nichts Sicheres herausbekommen konnte. Die einen schrien dies, die anderen das. Deshalb befahl er, ihn in die Burg zu bringen. Als die Soldaten zu den Stufen kamen, die vom Tempelplatz zur Burg hinaufführten, mussten sie Paulus tragen, um ihn vor der tobenden Menge zu schützen. Denn das ganze Volk drängte nach und schrie: Weg mit ihm! Bevor Paulus in die Burg geführt wurde, wandte er sich an den Kommandanten und sagte: Darf ich ein Wort mit dir reden? Du sprichst Griechisch, wunderte sich der Kommandant. Dann bist du also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt und die 4000 bewaffnete Rebellen in der Wüste um sich gesammelt hatte. Paulus entgegnete: Ich bin ein Jude aus Zilizien, Bürger von Tarsus, einer nicht gerade unbekannten Stadt. Erlaube mir bitte, zu den Leuten zu sprechen. Der Kommandant war einverstanden. Paulus stellte sich auf die oberste Stufe und bat die Menge mit einer Handbewegung um Ruhe. Als sich der Lärm ganz gelegt hatte, sprach er sie auf Hebräisch an.
Er sprach sie auf Hebräisch an, das mache ich nicht, sondern wir unterhalten uns weiter auf Deutsch. Alle, die den Text noch weiter mitlesen wollen, Apostelgeschichte 21, ab Vers 17, hat Sabine vorgelesen, und bis ganz zum Schluss. Ihr habt wahrscheinlich etwas gemerkt von der Spannung, die da drin liegt, ja, und ihr habt gesehen, verfolgt, ja, aber nicht verlassen, ist die Überschrift. Michael hat uns schon eine Geschichte berichtet von jemand, der von einem Bibeltext, Bibelvers verfolgt wurde. Hier in unserem Beispiel beginnt die massivere Verfolgung von Paulus. Und ihr habt vielleicht gemerkt, bisher war Paulus der meistens, fast immer der Aktive, der, der in Schwierigkeiten kommt, der, der das Heft in der Hand behält, der, der wieder herausgebracht wird. Das ändert sich jetzt in der Apostelgeschichte, gerade in diesem Kapitel. Ab jetzt gibt es für Paulus keine Freiheit mehr, bis Kapitel 28 am Schluss. Gerhard hat das letztes Mal schon erwähnt. Nur ist das noch nicht die Verfolgung, wie sie dann weitergeht, hier am Anfang. Aber ich habe den Titel gewählt, weil sich das jetzt im Leben von Paulus ändert. Und wenn man in das Leben von Paulus hinein sieht, ja, er war in Ephesus, er ist von Ephesus abgereist nach Mazedonien hinüber. Irgendwo dort, wahrscheinlich in Mazedonien, hat er den zweiten Korintherbrief geschrieben. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, oder im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, schildert er, dass die Verfolgung, dass die Gegnerschaft in Ephesus so stark war, in Asia, dass sie eigentlich sicher waren, ja, das ist, steht in Kapitel 1, ab Vers 8, Geschwister, wir wollen euch nicht in Unkenntnis darüber lassen, über die schlimme Notlage, die wir in der Provinz Asia erlebt haben. Was uns dort passierte, war so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Tote lebendig machen kann. Und er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet und rettet uns noch. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Er wird uns auch in Zukunft retten. Also das hat Paulus, sage ich mal, vielleicht ein halbes Jahr, bevor das hier, was wir gelesen haben, passiert, hat er das geschrieben. Er hatte also schon einiges durchlebt. Es war ihm nicht ganz fremd. Und unterwegs, das haben wir ja auch gehört, ja, unterwegs gab es schon spannende Hinweise. Paulus selbst wusste, die Zukunft sieht nicht so rosig aus. Es wird Schwierigkeiten geben. Der Geist Gottes hatte ihm gezeigt, Gefangenschaft, starker Widerstand kommt auf dich zu. Einige Propheten hatten das auch bestätigt und Geschwister hatten dann gesagt, na, dann nimm einen anderen Weg. Mit all dem, weil wer will schon sehenden Auges in die Schwierigkeiten hinein. Aber Paulus wusste sich so geführt und geht nach Jerusalem. Und da ist er eben angekommen. Und jetzt noch aus 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 7. Da schreibt er, diesen Schatz, nämlich Jesus Christus, tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind. Also der Mensch als Gefäß. Bibelkenner kennen das Bild. Wir sind zerbrechlich, der Schatz, Gottes Wort und Jesus sind ewig. Damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt, gehen aber nicht zugrunde. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper herum, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Lebende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. Das ist, ja, finde ich so spannend, wenn man jetzt den 2. Korintherbrief mal anschaut, was Paulus da geschrieben hat, was er schon durchlebt hat und was er jetzt in Jerusalem wieder erlebt. Und dieses verfolgt, aber nicht verlassen, das ist auch eine, ja, tief eingestempelt in meinem Leben. Nicht, dass ich Verfolgung erlebt hätte, sondern als Teenager hatten wir einen Gruppenleiter, der hat angeregt, dass wir als Teenager jede Woche, also jeden Tag in der Woche für einen verfolgten Christen beten. Es gab so eine ganze Liste von Geschwistern, die in der Verfolgung damals in der Sowjetunion, bin ja schon ein bisschen älter, da war das noch, ja, gibt es auch wieder leider inzwischen, aber damals gab es eine ganze Liste und da waren eine Menge Geschwister und wir sollten uns 7 aussuchen und für die dann sehr treu beten. Und ich weiß noch, mit der Treue, na, so gut es ging, aber einer, Jailo Vladimir, der hatte es mir irgendwie besonders angetan. Wenn der dran war, ich denke, es war freitags, ich weiß nicht mehr genau, ist lange her, für den habe ich irgendwie mehr gebetet als für andere. Und dann wurde der aus der Sowjetunion rausgeschickt und hatte in Karlsruhe, da gab es einen Kongress und wir sind mit einer Gruppe Jugendlichen nach Karlsruhe gefahren, um die Geschwister aus der ehemaligen Sowjetunion und auch aus anderen Ländern, die Verfolgung erlebt haben, dort einen Tag mitzuerleben. Und da hatten die ein riesengroßes Banner über der Bühne, das war im Kongresszentrum, großes Ding, verfolgt, aber nicht verlassen. Ja. Und dann, den ganzen Tag sah man dieses Banner, ich habe es noch genau vor mir, und hört eine Geschichte nach der anderen, vom, was die alles durchgemacht haben. Und immer der gleiche Tenor, verfolgt, aber nicht verlassen. Ja, das hat sich wirklich, ja, das, ich denke, das bleibt in meinem Gedächtnis. Ganzen Tag, ja, unterschiedlichste Geschichten und auch dieser Chilo, boah, das war schon, ja, als wenn ein Freund redet, weil wir so eine Zeit für ihn gebetet hatten. Und so denke ich auch hier passt das. Verfolgung beginnt, sie wird massiv, sie war schon schwierig, aber jetzt beginnt ein neues Level für Paulus. Und das Erste, was uns aber begegnet, Verse 17 bis 21, für alle, die das mitlesen, also einmal 17 war schon im letzten Jahr, sie sind im letzten Text, sie sind angekommen in Jerusalem. Als wir dann in Jerusalem angekommen waren, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Sie freuen sich, einander zu sehen. Trotz Hintergrundspannung, habe ich dazu geschrieben. Alle Anwesenden wussten, ganz easy wird das nicht, weil der Heilige Geist hatte das schon gesagt. Und in Jerusalem wusste man, wenn der große Heidenapostel kommt, es gibt Gerüchte über ihn. Gerüchte waren in der Stadt verbreitet. Wir haben davon gelesen. Aber erstmal überwiegt großer Dank und Freude, weil die haben sich erstmal aufs Wesentliche konzentriert. Und das ist auch für unser Leben immer wieder wichtig. Es gibt alles Mögliche im Leben, aber sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist das, was Gott tut, getan hat oder was, wo er gerade dran ist. Und was hat er getan? Wir haben eine Zahl gelesen. In Jerusalem berichten sie von Zehntausenden, die Jesus nachfolgen. Also noch mehr, als wir heute hier sind. Deutlich mehr. Ja? Und wenn wir die Geschichte etwas zurückdenken, dann waren schon mal, gab es eine Zeit in Jerusalem, da waren bis auf die 12 oder ein paar mehr Apostel alle verstreut. Nämlich als Paulus dort den Widerstand organisiert hat. Und als Stephanus umgekommen ist, als der erste Märtyrer, da sind sie alle geflüchtet. Ganz wenig Gläubige in Jerusalem. Und jetzt sind so viele wieder da. In Gottes Stadt. In der Stadt, wo Gott sagt, dort möchte ich angebetet werden. Und das ist Grund zur Freude. Und gleichzeitig erzählt Paulus, nicht nur in Jerusalem gibt es Zehntausende, sondern ich war in Ephesus, ich war in Troas, ich war in Korinth. Ja? In Antiochia gibt es eine große Gemeinde, die sendet Missionare aus. Wir waren auf Zypern und so weiter. Er wird die ganze Geschichte erzählt haben, wo überall Menschen Jesus nachfolgen. Und das ist ein Grund zu loben, zu danken, Gott anzubeten. Und ich fand deine Anregung, Evi, fand ich super hier. Ja, viele Gebete. Ich denke, wir üben das noch öfter. Vielleicht üben wir das so lange, bis alle mitmachen. Das wäre so meins. Ja, müsst ihr jetzt nicht weglaufen, bleibt für heute mal noch. Wir schauen mal, reden mal noch miteinander, wie wir da, wie wir weiter üben, miteinander zu loben, zu danken, vielleicht auch hörbar. Im Herzen ist schon super, aber wenn man das der andere hört, wird die Freude irgendwie größer. Ja. Das ist das Erste, was wir hier lesen. Großer Dank. Zehntausende Juden sind zum Glauben gekommen und von den anderen wissen wir keine Zahl. Dann ab Vers 21, da ist dann die Hintergrundspannung. Nun hat man über dich erzählt. Das gibt es bis heute. Ja? Da erzählt jemand was, der meint, was gehört zu haben, und dann mischt er irgendwas, was in seinem Herzen ist, mit dem, was er meint, gehört zu haben oder auch gehört hat, was ein anderer schon gemischt hat. Und da kommen Geschichten raus, die mit der Wahrheit traurig wenig in Einklang stehen. Und so ist das auch hier. Man hat über dich erzählt, du würdest den Juden im Ausland Abfall vom Gesetz des Mose predigen. Du würdest sie auffordern, ihre Kinder nicht mehr zu beschneiden und sich überhaupt nicht länger an unsere Bräuche zu halten. Also drei Vergehen werden da aufgezählt, die Paulus getan haben soll. Und wie bekommt man Gerüchte aus der Welt? Das ist sehr schwierig. Weil wenn die, die die Gerüchte lieben, ihre Ohren für die Wahrheit nicht öffnen, hat man kaum eine Chance. Nun gibt es hier in der Geschichte zwei Ebenen. Es gibt nämlich die Judenchristen, und da setze ich voraus, und so lese ich den Text auch, die waren an der Wahrheit interessiert. Die wollten wissen, ist das, was wir gehört haben über den Paulus, ist das wirklich wahr? Jakobus und die Ältesten, die haben Paulus vertraut. Man sieht da keinen Zweifel, dass die sagen, nein, wir hatten ja Apostelgeschichte 15, wir haben zusammengesessen, wir haben miteinander sehr ausführlich debattiert, wie man als Heidenchrist leben soll. Das wird ja auch hier im Text nochmal erwähnt. Und was nur Judenchristen betrifft, nämlich nicht, weil sie Christus nachfolgen, sondern weil sie weiterhin Juden sind. Und für das Heil, für die Rettung, da waren sich alle einig, ist die Beschneidung nicht wichtig, sondern die Beschneidung ist wichtig, um Jude zu sein. Das gehört zum Volk dazu, aber nicht für die Rettung. Waren sich alle, also Jakobus und die Ältesten und Paulus waren sich da einig. Das haben die alles durchgekaut. Und es geht um die andere Ebene. Und da bin ich sicher, die Geschwister, die zehntausende gläubige Juden, hatten, je reifer sie waren, sage ich mal, ein offenes Ohr für die Wahrheit. Und deshalb gibt es den Versuch, einen Entspannungsversuch, nenne ich das mal. Ja, wir haben es gehört, es gab da ein Gelübde, das war jetzt, sagen wir mal so, in der jüdischen Tradition schon Nachfolgeroberklasse. Ja, das musste man nicht, man musste Gott keine Gelübde ablegen, aber wenn man es sehr ernst meinte und seine Treue zum Gesetz und zu Gott und die Liebe beweisen wollte, dann hat man sowas gemacht. Aber Gott sagt in seinem Wort im Alten Testament, gelobe lieber nichts und halte dich an meine Gebote, als dass du etwas gelobst und tust es nicht. Also es ist freiwillig, du kannst das tun, aber dann erfülle das auch. Und da hatten die vier Leute, und dann macht der Jakobus oder die Ältesten dort den Vorschlag, wenn du da mitgehst, und wir wissen aus dem zurückliegenden Texten, Paulus hatte auch irgendwas versprochen, was er wollte. Ja, also das scheint zusammengepasst zu haben, und damit wollte er das öffentlich, oder sollte das dann öffentlich werden, im Tempel, jetzt die fünf, Paulus übernimmt die Kosten, das ist natürlich auch nochmal eine Draufgabe, also am Geld zeigt sich ja auch immer ein Stück, was es ist mir wert. Was ist die Liebe zu Gott mir wert, zeigt sich auch an dem, was ich bereit bin zu geben. Das geht nicht vorbei. Und auch hier, Paulus übernimmt die Kosten, er sagt ja dazu, und sie starten diesen Entspannungsversuch, der auch auf der einen Ebene gelingt. So verstehe ich das. Und 7 Tage der Reinigung, ja, es kann auch noch damit zusammenhängen, Paulus war jetzt sehr lange in heidnischen Gebieten und für jemand, der klassisch jüdisch denkt, hat er sich verunreinigt. Er war in vielen nicht-jüdischen Häusern, das wissen wir. Er hat mit vielen Nicht-Juden gesprochen. Das müsste jetzt jemand, der schon geistlich Jesus-mäßig denkt, der muss schon wissen, durch Jesus ist Paulus rein. Er braucht die Reinigung, um rein vor Gott zu sein, nicht mehr. Aber er kann beweisen, dass er zu den jüdischen Traditionen steht, indem er auch auf dieser alttestamentlichen Ebene ein Stück mitlebt. Was hat Paulus als Grundsatz gesagt? Den Juden ein Jude und den Griechen oder den Heiden, den nicht-jüdischen Menschen, da passe ich mich ihnen an, soweit immer wie Gott, wie Christus mir Freiheit gibt. Und das lebt er auch hier. Und jetzt geht es hier in dieser Sache um die Juden zu beruhigen und sie zu gewinnen. Das geht gut bis zum Tag 7, der letzte Tag. Da ändert sich das. Da scheint das die neue Überschrift zu sein, das Ende der Freiheit. Aber wir haben hier auch schon in einer Predigt gehört, Freiheit hat verschiedene Ebenen. Ja, Gerhard hat hier einmal gepredigt mit gefesselten Händen eine Zeit lang und manche empfindsame Leute hat das sogar innerlich gezwickt, dass er die ganze Zeit hier so gefangen war. Andere haben gesagt, selbst schuld. Aber das ist so, wie man das ein bisschen mitempfindet. Aber es gibt eben zwei Ebenen der Freiheit. Äußerlich gefangen und innerlich frei oder innerlich gefangen. Und äußerlich scheint hier dann das Ende der Freiheit gekommen zu sein. Vers 27. Die 7 Tage waren schon fast vorüber. Da wurde Paulus von den Juden aus der Provinz Asia im Tempel gesehen. Was könnte man jetzt denken? Schon wieder die. Über wen schreibt er, dass er enorme Probleme gehabt hat? Über die aus der Provinz Asia. Sind die mitgereist? Warum waren die überhaupt in Jerusalem? Warum haben die mit Argusaugen geschaut, was Paulus tut? Also, das ist schon schwierig im Verhältnis. Ja? Die haben ihn gesehen. Die haben Paulus im Tempel gesehen. Und sie haben Paulus mit Trophimus außerhalb des Tempels gesehen. Und sie haben einen Rückschluss gezogen, der falsch war. Paulus hat einen Nichtjuden in den Tempel geholt. Und es gab damals ja den Vorhof der Heiden, da durften die hin. Und dann gab es aber den inneren Bezirk des Tempels, da durfte kein Heide hin, kein Nichtjude. Da standen sogar Schilder, wer diese Barriere überspringt oder überwindet, der akzeptiert, dass er an seinem Tod selber schuld ist. Und die Römer hatten ja das Todesurteilsrecht den Juden entzogen, außer an diesem Punkt. Da hatten sie gesagt, wenn jemand, der nicht jüdischen Glaubens ist, in den Tempel eindringt, dann dürft ihr den selber hinrichten. Und man hat 1871 und 1935 hat man 2 solcher Inschriften gefunden, diese altüberliefert, also Josephus Flavius hat das schon überliefert, dass es diese Inschriften am Tempel gab und man hat auch solche gefunden, wo das draufsteht, ja, wer da drüber geht, ist des Todes. Nur der Trophimus, nach alles, was wir wissen, war gar nicht dort. Entweder hatten die ein solch böses Herz, dass sie Dinge behauptet haben, die nicht wahr waren, bewusste Lüge, nur damit Paulus wegkommt? Möglich. Bei Jesus war es auch so. Es wurden bewusst falsche Zeugen sogar gekauft, bestochen. Ja, Korruption und Bestechung, alles auf einer Ebene um jemand. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Und manches kommt uns vielleicht bekannt vor, wenn wir jetzt in die Welt schauen, was dort abläuft. Auf jeden Fall schaffen die es, das Volk aufzuhetzen. Ja, sie packten ihn, hetzten das Volk auf und schrien, Männer von Israel, helft uns, das ist der Verräter, der mit seiner Lehre überall in der ganzen Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar die Nichtjuden in den Tempel mitgebracht und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten ihn nämlich vorher in der Stadt zusammen mit Trophimus aus Ephesus gesehen und angenommen oder vermutet oder behauptet, Paulus hätte ihn mit in den Tempel gebracht. Bald war die ganze Stadt auf den Beinen und in Aufruhr. Von allen Seiten strömten die Leute zusammen. Sie packten Paulus, zerrten ihn aus dem inneren Tempelhof. Sobald er draußen war, wurden die Tore geschlossen. Dieser letzte Satz, der ist geistlich sehr bezeichnend. Das hier war 56, 57 nach Christus. 13 Jahre später wurde der Tempel von den Römern komplett zerstört und ist bis heute nicht wieder aufgebaut. Ja? Und hier, das ist auch eine geistliche Beschreibung. Paulus und die anderen wollten das Evangelium noch mehr nach Jerusalem bringen, auch in den Tempel. Er fliegt raus und die Tore werden zugemacht. Das ist ein Bild für das, was geschieht, dass die führenden Geistlichen in Israel das Evangelium ablehnen. Und das ist tragisch. Und wenn man das überträgt auf einen einzelnen Menschen, wir haben vorher einen Bericht gehört, 40 Jahre, Gott hat viel Geduld. Und wenn man hier jetzt denkt, in die Geschichte mit Israel hinein, ungefähr 30 nach Christus hat Jesus begonnen zu wirken, 33 nach Christus wurde er getötet, gekreuzigt, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, das waren auch 40 Jahre. Interessant. 40 Jahre Zeit für ein System umzukehren. Nicht jeder bekommt 40 Jahre Zeit. Hier werden leider schon vorher, und das steht sonst nicht, die Tore wurden verschlossen. Und dann nimmt die Geschichte einen anderen Lauf. Paulus wurde also beinahe ermordet. Die hätten den gelyncht, ohne Grund. Aber der Kommandant bekommt das mit. Die Römer hatten schon gemerkt, der Tempelbezirk ist hochexplosives Territorium. Und deshalb hatte Herodes mit den, ja, er war ja von Roms Gnaden, war er Herrscher. Und die Burg Antonia direkt an den Tempelbezirk drangebaut. Die Burg war höher, sodass die von oben, die hatten ja keine Überwachungskameras wie heute. Ja, heute ist ja alles voller Überwachungskameras. Aber damals konnten die von oben auf den Tempelplatz schauen, um zu sehen, ist alles ruhig oder müssen wir wieder hin. Und hier Alarm, wir müssen hin. Ja, der Hauptmann kommt mit einer ganzen Trupp, Kohorte, kann bis 1000 Mann sein. Die wird er, denke ich, nicht gebraucht haben. Aber der hat gleich mal die Glocke geläutet. Alarm, runter auf den Tempelberg und für Ordnung sorgen. Und dann holen sie den Paulus da raus. Und damit hört auch der Tumult weitgehend auf. Die Juden haben schon gemerkt, wenn sie jetzt weitermachen, dann werden sie mit gefangen genommen. Er wird befreit aus den Händen der Juden und er wird gefangen genommen von den Römern. Spannend. Ja. Es ist bis heute so, wenn wir hineinschauen in die Geschichte der Geschwister in China, das hat so mancher Bruder, manche Schwester berichtet, wir haben die Kulturrevolution, wo Mao sehr stark den Umbruch zum strengen Kommunismus gelehrt und gepredigt hat, die haben wir nur überlebt, weil wir anfangs schon ins Gefängnis gesperrt wurden. Im Gefängnis wurde normal niemand mehr, der büßte ja seine Strafe ab. Ja. Draußen sind Tausende umgekommen und eine ganze Reihe haben nur überlebt, weil sie schon langjährige Haftstrafen abgesessen haben. Gibt es bis heute, dass man im Gefängnis sicherer ist als draußen. So ist es auf dieser Welt. Er wurde befreit. Das ist auch noch interessant. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, die Römer sind nicht das Problem. Die Römer zu dieser Zeit, auch in Bezug auf Paulus, sind durchweg die, die für Recht und Ordnung sorgen. Und die Missionare, sprich Paulus, beschützen. Das hat sich später in der Geschichte geändert, aber hier in dieser frühen Phase sind die Römer nicht das Problem. Paulus wird also befreit und gleichzeitig gefangen gehalten. Gefangen ist er aber, und das ist das Schöne bei Paulus, er ist nicht hoffnungslos. Ja. Und er ist auch nicht zornig im Herzen. wir können den, ja, das wird jetzt eine ganze Zeit dauern, weil wir nächste Woche schon wieder mit dem Römerbrief weitermachen. Römer 9 bis 11 passt super da rein, inhaltlich. Ja, welch eine Liebe Paulus zu den, seinen Volksgenossen, den Juden hat. Ja, und hier erlebt man das auch, wenn man die Geschichte weiterliest, dass Paulus nämlich nicht nur sich rechtfertigen will, darum geht es eigentlich nicht, sondern er will die, die ihn gerade umbringen wollten, für Jesus erreichen. Fürs Leben, fürs ewige Leben. Ja, und deshalb spricht er mit den Kommandanten, der Kommandant erlaubt es ihm, er sagt, du bist gar nicht der Ägypter, also er hat nicht den Durchblick, der Kommandant, das merkt man. Ja. Da gab es nämlich einen Ägypter, von dem schreibt auch Josephus Flavius, dass der ebenso militanter Rebell, das gab es so eine jüdische Widerstandsbewegung, die hatten alle so kleine Kurzdolche unterm Gewand irgendwo und wenn die jemand gefunden haben, der nicht passte, den haben die kurzerhand umgebracht. Und das war so eine ganze Gruppe, eben 4000. Dann hätte ich mich natürlich gefragt, wo sind Paulus Anhänger? Ich meine, er war ja ziemlich alleine da und er hat keinen Dolch gezogen. Aber irgendwie hat der Kommandant gedacht, vielleicht ist der das und deswegen sind die so aufgebracht. War aber nicht. Ja, Paulus will dann zu der Volksmenge reden. Und die Rede, die werden wir erst nächstes Jahr hören. Das bleibt noch offen. Ich habe gedacht, vorhin das Spatzenlied passt auch zu Paulus. Der Spatz ist sicher und geborgen in Gottes Hand. Und vielleicht kannte Paulus schon die Bibelstelle aus Matthäus. Vielleicht kannte er aber auch die Stelle, die Jesus gesagt hat. Und damit möchte ich abschließen. Die Predigt aus Johannes 15. Jesus warnt ja seine Jünger, oder was heißt warnt? Er sagt ihnen einfach, wie die Sache ist. Johannes Kapitel 15, Abvers 18, da sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und die Welt bei Johannes, das ist die Summe der Menschen, die gegen Gottes Plan ist. Ja. Wenn man das denkt, spannend, dass es dann heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, in Johannes 3, Vers 16. Aber das ist grundsätzlich mal die Welt. Die Welt, die Summe der Menschen, die gegen Gottes Plan ist, ja, die hasst euch. Denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zu der Welt gehören würdet, Vers 19, dann würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zu der Welt. Denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Und ich denke, Paulus hat das sehr gründlich verstanden. Das finden wir auch in seinen Briefen. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat, der Vater im Himmel. Das ist genau passiert, mitten in Jerusalem. Genau das, was da steht, ist passiert. Paulus erlebt es am eigenen Leib. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Doch so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Wir müssen denken, 57 nach Christus, wenn das ungefähr in dem Zeitrahmen, wenn jemand einigermaßen alt wurde, dann hat er die Kreuzigung von Jesus noch miterlebt. 24 Jahre ist jetzt für junge Leute sehr weit, für ältere Leute kann man so weit zurückdenken. Ja, wir sind jetzt gut 20 Jahre in Österreich, können wir uns daran erinnern. 3 Jahre vorher auf der Bibelschule, das letzte Jahr in Deutschland, könnte ich euch im Groben nacherzählen. Ja, also 24 Jahre ist nicht eine unüberbrückbare Zeit. Jesus sagt, sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht da gewesen wäre. Und da waren Leute gegen Paulus, bin überzeugt, die waren auch schon früher, 25 Jahre zurück, gegen Jesus. Andere, Zehntausende, haben die Meinung geändert. Und, das muss man natürlich auch sagen, wenn man mal eine Synagoge hatte mit 90 Leuten und 3 Jahre später sind es nur noch 60, die anderen gehen jetzt in die EFK Kapfenberg, EFK Jerusalem, dann ärgert das. Und noch 2 Jahre später sind nur noch 50 Leute und dann nur noch 30 Leute und die Synagoge wird immer kleiner und die anderen werden immer größer. Zehntausende rennen dem Jesus nach. Ja, gab da im Alten Testament schon mal einen Spruch mit 10.000 bei David und Saul. Saul hat 1.000 erschlagen, David aber 10.000. Und als Saul das hört, wird er wahnsinnig. Ja, wie kann man mir, dem Größten, was wegnehmen? Also, gut. Doch so haben sie keine Entschuldigung. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht die Wunder unter ihnen getan hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch jetzt haben sie diese Dinge gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Wunder hat Gott auch durch Paulus getan. Wunder in einem Maß, wie wir sie heute nicht mehr erleben. Ich wüsste nicht, dass in der Geschichte der Jesus-Nachfolger nochmal es passiert ist, dass man Schweißtücher einfach genommen hat von einem Verkündiger, hat die zu irgendeinem Kranken gebracht und der wurde gesund. Das ist schon special. Ja? Gott hat Wunder getan. Doch jetzt haben sie diese Dinge gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater, aber das musste so kommen, damit sich erfüllen würde, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn dann der Beistand kommen wird, wird er meine Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen, Gott einen Dienst damit zu tun. Hatte Paulus auch mal gemeint. Das war in der alten Zeit. Er ist umgekehrt. Und jetzt ist er auf der anderen Seite und hat wieder Gegner, die auch denken, sie tun Gott einen Dienst, wenn sie ihn umbringen. Sie werden euch das antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, an meine Worte erinnert. Ich gehe davon aus, Paulus hat sich erinnert, denn er ist nicht irre geworden an Gott und an dem Weg, den Jesus ihn führt. Ich hoffe, auch wir erinnern uns in dem, was wir so erleben, ist jetzt nicht Verfolgung, bis jetzt nicht, aber auch wir werden in den Herausforderungen des Lebens nicht irre, ja, an Gott, dass wir sagen, nee, mit dem, das hat keinen Zweck, sondern dass wir uns fest an ihn klammern, was auch immer geschieht. Amen.